Millanton Meets. Die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer 2022-23.
Seit ab 3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Der siebte Teil unserer Saisonvorschau befasst sich in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Thema Taktik. Yannick hat sich Tim eingeladen und blickt mit ihm auf Trainer, Taktiken und die Ausrichtung des FC St. Pauli. Aber hört selbst.
Wir sind im letzten Segment der diesjährigen Saisonvorschau angekommen und es geht um das Thema Taktik. Und mit wem könnte ich da besser sprechen als mit dem Leiter unserer Taktikabteilung, Tim? Moin.
Moin, Yannick. Danke für die Einleitung.
Ja, ich selber bin ja nicht so der Taktikfuchs, von daher habe ich mir dich heute eingeladen und wir haben unglaublich viele Zuschriften via Twitter bekommen, ganz viele HörerInnen-Fragen. Bevor wir aber mit denen starten, würde ich erstmal ganz allgemein mit dir so ein bisschen auf die Liga schauen. Es ist ja so, dass im Vergleich zur letzten Saison sind nur 3 Trainer neu, also von den bestehenden Vereinen oder von den Vereinen, die in der kommenden Saison in der Liga spielen, haben nur 3 den Trainer jetzt zur Saison gewechselt. Das sind Fürth, Bielefeld und Hannover, aber es kommen natürlich dann mit Lautern, Braunschweig, Magdeburg, kommen ja 3 neue dazu, die wir jetzt letzte Saison noch nicht gesehen haben. Holen uns aber ein bisschen ab, was bringen diese 6 neuen Trainer mit in die zweite Liga kommende Saison?
Also tatsächlich total unterschiedliche Sachen. Zum einen, wenn man sich jetzt erstmal die Absteiger anschaut, dann mit Bielefeld und Fürth, die haben sich 2 Trainer geholt aus der Schweiz, Marc Schneider und Uli Forte. Marc Schneider ist ganz lange beim FC Thun gewesen, den kennt der HSV, weil die mal in der Euroliga aufeinander getroffen sind. Uli Forte ist quasi schon so eine Art alter Hase in der Schweiz, also der hat schon tatsächlich auch die Top-Teams in der Schweiz trainiert. War zuletzt dann in der zweiten Liga in der Schweiz. Und das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wie das üblich ist bei Absteigern, ist es ja sehr schwierig einzuschätzen, wie die sich, da muss sich vieles neu formieren. Es gibt viele Abgänge. Gerade bei Bielefeld sind ja Amos Pieper ist weg, Kevin Wimmer ist weg. Das sind ja schon so die zentralen Figuren da. Dann ist bei Fürth haben natürlich auch viele den Verein verlassen. Natürlich vorneweg Stefan Leitl, der Trainer auch. Und da muss man mal gucken, wie die sich neu formieren. Ich denke grundsätzlich, was man jetzt schon sagen kann, ist im Vergleich zu den Vorjahren, zu vielen Vorjahren, sind die Absteiger dieses Jahr nicht so stark einzuschätzen wie noch in den letzten Saisons. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Bielefeld und Fürth, das sind die absoluten Aufstiegsfavoriten. Da würde ich mich tatsächlich eher auf andere Teams festlegen.
Okay, können wir nachher noch einen kleinen Ausblick machen? Also ich glaube auch, dass dass es nicht so ist, wie als Köln runterkam oder Stuttgart runterkam, die ja quasi mindestens für einen Aufstiegsplatz gesetzt waren. So.
Genau, also das ist ja dann die letzten Jahre tatsächlich immer gewesen oder jetzt mit Schalke und Werder, die runtergegangen sind. Da haben wir natürlich auch am Anfang hatten die Probleme, sich einzuruckeln, wie jeder Absteiger, wenn da viel Umbruch ist. Und am Ende haben sie sich halt durchgesetzt, obwohl es zwischenzeitlich gar nicht so sehr danach aussah. Aber das ist, ja, so wird es dieses Jahr womöglich nicht sein. Also ich habe da eher andere Teams auf dem Zettel. Dann haben wir aber einen neuen Trainer auch in Hannover, das ist Stefan Leitl. Der ist ja aus Fürth gekommen. Und Hannover ist aber auch so ein Team, bei dem ich sagen würde, oh, das muss ich vielleicht erstmal zurechtruckeln, weil die bauen ja auch wahnsinnig viel um. Die investieren wahnsinnig viel in den Kader. Haben da unter anderem Max Besuschkow geholt und den Phil Neumann aus Kiel und Besuschkow aus Regensburg. Das sind schon mal so 2 Verstärkungen, bei denen ich sage, so ja, die bringen auf jeden Fall jedes Zweitligateam richtig voran. Da darf man gespannt sein. Und Stefan Leitl, ja, ist Aufstiegstrainer in Fürth gewesen. Also der weiß auf jeden Fall, wie man das macht und hat davor ja auch schon in der zweiten Liga trainiert. Also der kennt sich auch aus mit der Liga und ist so ein, wie soll ich sagen, er wirkt sehr ruhig, ist er aber glaube ich gar nicht, aber er hat so eine Art, bei der ich denke, so ja, das ist irgendwie relativ ruhig. Wenn der aber ins Reden kommt, dann knallt das da schon ganz ordentlich. Also ich glaube, der ist jetzt nicht so der Trainer, bei dem ich sage, oh, das ist bestimmt, der macht bestimmt viel Bonji-Training oder so, sondern da, der kann schon mit anpacken. Spannender, wollen wir da jetzt schon hin? Spannender finde ich tatsächlich die Trainer der 3 Aufsteiger.
Kannst du gerne zu überleiten, ja.
Genau, weil das ist nämlich, die sind nämlich wirklich alle 3 total unterschiedlich. Und ich drehe das mal von Anti-Fußball zu Fußball, räume ich das mal von hinten auf. Zum einen ist ja Kaiserslautern aufgestiegen mit Dirk Schuster. Und wenn es sozusagen den Walter-Ball beim HSV gibt, weil Tim Walter da ja ein sehr eindrucksvollen und einzigartigen Fußball spielen lässt, dann gibt es auch den Schusterball, mit dem Dirk Schuster nämlich unter anderem Darmstadt in die erste Liga geführt hat, aber auch in Aue trainiert hat und jetzt womöglich auch in Kaiserslautern spielen lässt. Das ist nämlich letztendlich ja langer Hafer nach vorne und dann mal gucken, wie das mit dem Gegenpressing aussieht und hinten stabil stehen. Also so hat er es in Aue versucht. So ist er sehr erfolgreich lange Zeit mit Darmstadt gewesen und das ist wirklich ein ganz schwieriger, für gegnerische Teams ein ganz unangenehmer Fußball, den er spielen lässt, aber auch ein sehr, ja, ich möchte das gar nicht schlecht reden, aber es ist auch ein sehr einfacher Fußball. Die haben vorne drin haben sie Terence Boyd als Angreifer und ja, auf den kann man auf jeden Fall lang spielen. Dann hast du dazu zwei schnelle offensive Außenspieler und hinten hast du eine sehr stabile, hoffentlich sehr stabile, für Kaiserslautern hoffentlich sehr stabile Defensive, die viel, viel rausköpft und sonst sehr massiv steht. Und damit ist der ganze Fußball, den Kaiserslautern oder den Schuster in den letzten Jahren hat spielen lassen, schon erzählt. Die haben sich jetzt natürlich auch ein bisschen verstärkt. Also die haben unter anderem fürs Tor haben sie den Andreas Lute geholt, der ja letzte Saison Stammtorwart in der Bundesliga bei Union Berlin war. Also das ist schon ein Ausrufezeichen. Jetzt haben sie mit Erik Thurm, haben sie ja einen der Weltmeister geholt, ich glaube, das ist einer derjenigen, die damals keine Minute auf dem Platz standen. Aber immerhin Weltmeister, der jetzt wieder bei Kaiserslautern ist oder bei Kaiserslautern ist. Und also die verstärken sich auch schon ordentlich. Das ist schon spannend. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass nicht nur weil Kaiserslautern auf Platz 3 sozusagen ganz erst über die Relegation reingekommen ist, würde ich sagen, Kaiserslautern dürfte die größten Probleme haben in der Liga. Das leitet dann so ein bisschen über zum Team, bei dem ich schätze, dass die zweitgrößten Probleme haben, in der Liga zu bleiben. Das ist nämlich Eintracht Braunschweig. Da ist Michael Schiele Trainer und Braunschweig war letztes Jahr in der dritten Liga, war das ein ganz spannendes Team, vor allem deshalb, weil sie ebenso wie Magdeburg auch von Anfang an oben mit dabei waren. Kaiserslautern hat ja ein bisschen gebraucht, also die haben ja einen wahnsinnigen Lauf in der Rückrunde gehabt. Braunschweig war von Anfang an dabei, haben aber vom Fußball her, den sie spielen, einen sehr vertikalen Fußball gespielt. Also die haben immer schnell nach Ballgewinn, haben sie super schnell nach vorne gespielt, sehr kurze Ballbesitzphasen. Das ist, kann man ja messen, also wie viele Pässe spielen die pro Ballbesitzphase und wie lange halten sie dann diesen Ball, wenn man sich da die Anzahl der Pässe und die Zeit anschaut, wie sie den Ball durchschnittlich halten, dann kann man daraus auf jeden Fall ableiten, dass die da schon ziemlich striktes vertikales Spiel aufziehen. Können sie auch machen. Die haben da vorne den Leon Lauberbach drin, der hat letztes Jahr ziemlich gut, ich glaube, der hat 12 Tore in der dritten Liga gemacht, Entschuldigung. Und sonst haben sie auch tatsächlich auch ein bisschen Erfahrung, auch für die zweite Liga. Die sind ja vorletzte Saison abgestiegen und einige Spieler, Behrendt, Nicolaou, die haben sie auf jeden Fall auch mitgenommen in die dritte Liga und die steigen jetzt auch wieder mit auf. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Team, was, obwohl es aus der dritten Liga kommt, über auch schon einige Zweitliga-Erfahrung verfügt. Und die haben sich jetzt gerade den Ferrei von der zweiten Mannschaft von Dortmund geholt. Das ist schon ein Fund. Also das ist ein richtig, richtig hochtalentierter Spieler, den ich tatsächlich eventuell sogar gern bei St. Pauli gesehen hätte, aber der, glaube ich, nicht so ganz in das System passt vom FC St. Pauli. Da kommen wir ja später noch zu. Aber das ist auch so ein, also Kaiserslautern kann man so als hoch und weit bringt Sicherheit-Team bezeichnen. Braunschweig kann man so als Umschalt-Team bezeichnen, also ein Team, was strikt vertikal spielt. Und dann kommt als drittes Team das womöglich sogar spannendste Team der nächsten Zweitligasaison, kommt rein, das ist der erste FC Magdeburg.
Dem wir ja letzte Saison auch schon im Pokal begegnet sind. Da konnte man ja schon so ein bisschen was ablesen, was die für einen Fußball spielen.
Absolut. Also wenn du dich an das Spiel erinnerst, wie krass das war, da war es. Also der FC St. Pauli hatte große Probleme da und daran sollte man auch alle anderen Zweitligisten messen, beziehungsweise daran sollte man Magdeburg auch messen, weil es werden alle Zweitligisten da solche Probleme mit Magdeburg haben. Das ist ja Christian Titz ist da ja Trainer und Christian Titz hat im Grunde das gar nicht so viel verändert von dem, was er damals, als er beim HSV Trainer war, was er damals hat spielen lassen. Das ist nämlich so ein 4-3-3, aber so ein super aggressives 4-3-3, ein sehr risikofreudiges 4-3-3, vor allem auch defensiv. Also der Blick im Grunde nur nach vorne, also es wird nur nach vorne verteidigt, es wird wahnsinnig aggressiv draufgegangen, immer hohes Pressing, immer ja wirklich volles Risiko und hohes Tempo und damit haben sie, ja man kann es nicht anders sagen, zeitweise haben die dritte Liga komplett auseinandergespielt damit, haben natürlich auch gute Fußballer, die da super reinpassen, der Baris Artig, ist, glaube ich, Topscorer gewesen letzte Saison in der dritten Liga dann. Das ist der, der in der Offensive dann sozusagen der die Regie geleitet hat. Da haben sie Sirlot Conte gehabt, der jetzt allerdings gewechselt ist zu Paderborn, aber der da eben auch total viel Tempo reingebracht hat. Und dann haben sie so, also als Gegner super unangenehme Spieler wie hinten drin den Bitroff, der ja im Pokalspiel auch auffällig dadurch geworden ist, dass er auch mal ein, zwei Mal auf jeden Fall weit über den Regeln des Spiels hinaus agiert hat. Ich sag das mal so. Aber das ist auf jeden Fall Christian Titz, den Fußball, den der spielen lässt, den muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt vom Verein und von der Fanszene des ersten FC Magdeburg nicht so ein Fan bin, aber der Fußball, den er spielen lässt, den Magdeburg letzte Saison gespielt, ist einfach wirklich toll und atemberaubend. Und da werden ganz, ganz viele Teams mit Problemen bekommen. Und bei Magdeburg bin ich mir ganz sicher, dass die, auch wenn sie einige Spieler verloren haben, dass die Klasse halten werden und dass die vielleicht sogar ja eine gute Rolle noch woanders spielen werden, weil dieser Fußball so krass ist und weil sogar so ein Team, wie man es letztes Jahr gesehen hat, wie der FC St. Pauli, da so große Probleme mit hatte. Ich meine, wenn man das mal zurückerinnert, Magdeburg hat irgendwie 45 Mal auf das Tor des FC St. Pauli geschossen in dem Spiel. Das ist natürlich eine irrwitzig hohe Zahl und da werden noch viele andere Teams ihre Probleme bekommen mit dem ersten FCM. Also das ist wirklich ein Team, auf das, man muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich drauf. Auf Kaiserslautern, auf Dirk Schuster freue ich mich nicht so. Auf den ersten FC Magdeburg, rein aus einer sportlichen Perspektive, freue ich mich sehr, weil das echt ein belebendes Element in der zweiten Liga sein wird.
Wir sind gespannt. Also ich frage mich halt vor allem, ob man das dann so über eine ganze Saison durchhalten kann. Also klar, sie haben die dritte Liga dominiert, Magdeburg jetzt. Aber ob du das in der zweiten Liga dann wirklich über 34 Spieltage so durchziehen kannst, wird man sehen. Gut, dann lass uns nochmal, bevor wir zum großen St. Pauli-Segment kommen, weil wir, wie gesagt, ganz viele Fragen speziell zu unserem Verein bekommen haben, nochmal so ein bisschen allgemein auf die Liga gucken. Und zwar so ein bisschen kombiniert vielleicht die Fragen, welche taktischen Formationen werden wir in der zweiten Liga sonst vor allem so sehen? Welche werden da so die vorherrschenden Formationen sein? Und gibt es Mannschaften, wo man sagt, okay, die spielen immer ihren gleichen Stiefel, immer gleiche Formation, und welche sind vielleicht ein bisschen flexibler, wo man vor dem Spiel nicht genau weiß, wie werden sie uns begegnen?
Genau, das ist eine gute und spannende Frage, weil grundsätzlich würde ich sagen, die Teams, die taktisch am wenigsten ändern in ihren Formationen, sind auch meist die, die ihre Ziele von Anfang an irgendwie gut im Blick haben beziehungsweise für erreichbar halten. Ne? Also der FC St. Pauli ist letzte Saison wenig von der Raute abgewichen beziehungsweise fast gar nicht von der Raute abgewichen, weil sie eben so guten Fußball damit gespielt haben, während andere Teams ja durchaus schon viel probieren mussten, wenn es dann eben mal nicht lief. Also in Dresden wurde wahnsinnig viel probiert, taktischer Natur zum Beispiel. Also da davon hängt das natürlich immer ein bisschen ab, wie stabil welche Teams sind und ihre Taktiken nutzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Teams, die seit Jahren ja ein ähnliches System spielen, dass die einfach dabei bleiben. Der Jan Regensburg unter Mersat Selimbegovic zum Beispiel, die werden vermutlich, solange Selimbegovic dort Trainer ist und solange der dort Trainer ist, werden die vermutlich ihren Stiefel da sozusagen weiterspielen. Das ist ja so ein 4-2-3-1. Was sie spielen, was manchmal so ein bisschen flexibel ist, aber was vor allem in dem Pressing-Verhalten ganz, ganz spezifisch ist. Auch wenn Frank Schmidt bei Heidenheim auch immer mal wieder die Dreierkette einstreut, so sind die Prinzipien, die er spielen lässt, mit der hohen Laufintensität, mit dem strikten vertikalen Spiel, das wird auch etwas sein, wovon er nicht abweichen wird. Dann gibt's den ersten FC Nürnberg als Beispiel, als Beispiel für ein Team, was taktisch flexibler agiert. Robert Klaus, der Trainer von Nürnberg, der hat das vor dem Spiel gegen St. Pauli, vor dem Rückspiel letzte Saison, hat das auch gesagt, dass er es gerne hat, dass er es toll findet, dass sein Team bereit ist, taktisch flexibler zu agieren und ihm damit mehr Möglichkeiten bietet. Allerdings muss man auch sagen, die Grundprinzipien, die Nürnberg spielen lässt oder die Klaus in den verschiedenen Formationen spielen lässt, die sind tatsächlich auch schon sehr ähnlich. Der HSV unter Tim Walter, klar, der spielt sowieso einen ganz besonderen Ball, auch vor allem im Spielaufbau sehr risikoreich, sehr ballbesitzorientiert, aber sehr risikoreich. Und dann muss man mal schauen, was sich dahinter entwickelt. Also, was sich beim KSC entwickelt, das ist ja sowieso ganz, ganz schwer momentan, weil die haben so große Probleme in der Innenverteidigung, weil die alle verletzt sind. Und da muss man sowieso überlegen, Philipp Hofmann ist da jetzt weg. Das war ja der zentralste Spieler da, auf den wirklich das gesamte Spiel auch zugeschnitten war. Da muss man jetzt mal schauen, wer da als neuer Stürmer reinkommt. und ob der neue Stürmer da diese Rolle übernehmen kann. Die haben jetzt den Mikkel Kaufmann, der letztes Jahr beim HSV war. Da haben sie gestern, ausgeliehen von Kopenhagen. Der war ja auch an den HSV ausgeliehen. Mhm. Muss man mal schauen. Simon Mackinock ist da im Gespräch. Ich sag mal so, ohne beiden zu nahe zu treten, Hofmann-Ersatz ist das auf jeden Fall nicht, weil Hofmann ja schon auch, obwohl er ein bisschen älter ist, aber auf jeden Fall ein Stürmer ist, der Erstliga-Format hat, das muss man einfach sagen. Also das ist für den KSC auch ja ein dickes, ein richtiges Faustpfand gewesen, dass sie den halt über Jahre auch halten konnten. Und da muss man mal schauen, wie der KSC sich entwickelt. Das ist, glaube ich, schwierig. Darmstadt wird wahrscheinlich wenig abweichen von seinem System. Bisher, jetzt muss ich mal kurz überlegen, aber bisher halten sie ja auch den Laden ganz gut zusammen. Da ist ja jetzt noch niemand weggegangen. Wen ich sehr spannend einschätze, wer sich gut entwickelt, auch taktisch flexibel gut entwickelt, wer aber eventuell noch ein bisschen mehr Tempo in der Offensive, auch nach eigener Aussage, braucht, der SC Paderborn. Lukas Kwasniok ist ja sowieso ein Trainer, ja, also Diskussion um, ich lasse mich nicht impfen, hin oder her, aber rein sportlich ist es ein sehr spannender, ein sehr offener Trainer, der taktisch sehr flexibel agiert, sehr modern Fußball denkt und auch sehr modern Fußball spielen lässt. Und ja, das fehlende Tempo haben sie sich jetzt auf jeden Fall wieder reingeholt mit Sirlot Conte von Magdeburg. Das ja, wird mit Sicherheit einer der schnellsten Spieler der Liga sein. Also Paderborn ist so ein Team, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Also wenn die da da einige Spieler da halten können oder den Kader so zusammenhalten und sich das dann auch so entwickelt, wie sich das letzte Saison angedeutet hat, dann ist das ein Team, was man auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben muss, wenn es um den Aufstieg geht tatsächlich.
Okay, ich habe schon einige, so ein paar Gespräche schon im Vorfeld jetzt vor unserem Gespräch heute geführt, weil das terminlich nicht anders ging. Und zu anderem würde ich noch mal kurz den Namen Marcel Rapp von Holstein Kiel in den Raum werfen. Weil Matthias von 1912 da schon sagte, dass der durchaus auch ein bisschen experimentierfreudiger ist, als es vielleicht noch seine Vorgänger waren.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also experimentierfreudig. Ja, davor war ja auch Ole Werner war ja da und André Schubert, das hat ja nicht so ganz funktioniert. Ole Werner selber hat man ja letztes Jahr bei Bremen gesehen. Der hat ja gar nicht so viel experimentiert, weil es dann ja aber auch lief bei Bremen, sondern der hat sozusagen seine Formation gefunden und dann lief es. Holstein Kiel ist ja dadurch ein Team, was über Jahre sehr ähnlichen Fußball gespielt hat, da sie halt mit Teska und Hauke Wahl, also mit Stefan Teska und Hauke Wahl zwei sehr spielstarke Innenverteidiger hatten. Hauke Wahl hatte ja längere Zeit Probleme auch mit Corona. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Der Phil Neumann da ist weg. Das ist, glaube ich, ein Verlust für die, der schon ein bisschen heftiger ist. Grundsätzlich, also Holstein Kiel tue ich mich wirklich schwer mit, das einzuschätzen. Ich finde, die haben einen super Kader. Die haben den Weggang von Janni Serra vorletzte Saison, den haben sie mit dem Pichler, den sie dann geholt haben, echt richtig gut kompensiert. Also das, finde ich, ist ein richtig guter Stürmer. Sonst tue ich mich da ein bisschen schwer. Also so Alexander Mühling da im Mittelfeld, Luis Holtby auf der 6. Ich kann das immer nicht so ganz einschätzen, ob das, also die waren ja auch sehr schwankend in ihren Leistungen, also klar, dass sie nicht absteigen würden letzte Saison, war aufgrund der Qualität, die sie im Kader haben, war es schon klar, aber ob sie da so ein Team zusammen haben, bei dem ich sage, so, wow, die können auch noch weiter, das kann auch noch weiter gehen, weiß ich nicht genau, ne? Mit Fabian Reese ist natürlich schwierig, da weiß ich auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der Stand bei Fabian Reese ist, ob der schon weg ist, ob der weg will oder, also auf jeden Fall.
Weg wollen, glaube ich schon, was offiziell ist, weiß ich es aber auch noch gerade, Stand heute nicht.
Ja, okay. Also Holstein Kiel ist wirklich, ja, da kann vieles passieren, also es kann in viele Richtungen gehen. Anders als bei anderen Teams, wo ich schon relativ mir persönlich, das ist natürlich, ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, wo ich persönlich schon denken würde, die spielen um Aufstieg oder die spielen eher gegen den Abstieg, aber da bei Holstein Kiel kann ich das echt nicht einschätzen, da tue ich mich wirklich schwer. Aber ja, Marcel Rapp, allein durch die Historie, wer aus Teams kommt oder von Clubs kommt, die sowieso einen sehr modernen Fußball denken und sowieso modernere Trainingsansätze haben und so, die sind natürlich grundsätzlich in der ganzen Denkweise sind die sozusagen sehr bereit, ja auch modernen Fußball in die zweite Liga zu bringen. Was ja grundsätzlich was total Gutes ist. Die zweite Liga hat ja lange Zeit, nachdem Darmstadt da einmal so durchgeflügt ist mit diesem Schusterball, hat die zweite Liga sich lange Zeit an diesem Schusterball orientiert, enorm Fehlervermeidungsfußball gespielt, enorm vorsichtig agiert, enorm ganz stark Umschaltfußball gespielt und ganz stark aber auch diese defensive Kompaktheit propagiert und so. Und inzwischen, und das finde ich total angenehm, gibt's halt viele Teams, und da zählt der FC St. Pauli auch zu, die den Fokus wirklich wieder auf das Ballbesitzspiel legen, die eine Idee in der Offensive haben, die über, wir spielen langen Ball und gehen ins Gegenpressing, hinausgeht. Also das ist tatsächlich eine Entwicklung, die so seit 2-3 Jahren in der zweiten Liga stattfindet, die vorher einfach nicht da war. Also Zweitliga-Fußball ist einfach, war zumindest in der letzten und in der vorletzten Saison war es wieder sehr attraktiv. Davor, muss man ehrlich sagen, war es zwischendurch echt schwer anzuschauen.
Das stimmt wohl. Dann lass uns das Segment der allgemeinen taktischen Ausrichtung der zweiten Liga mal zumachen. Wir sind so ein bisschen so schon Halbzeit unserer angepeilten Aufnahmezeit. Und gehen mal in den dritten Block zum FC St. Pauli. Wie gesagt, ganz viele Fragen sind gekommen. Ich versuche die mal ein bisschen zusammenzufassen und würde mit einer starten, weil sowohl Wokrim als auch der Rückbau, da geht es so ein bisschen in die Richtung, kommen wir in der nächsten Saison weg von dem 4-4-2 mit Raute? Wird es mehr taktische Flexibilität beim FC St. Pauli geben? Erstmal ganz allgemein.
Genau, also ganz allgemein, bevor ich anfange, die Fragen zu beantworten, erstmal super vielen Dank für die Fragen, weil das wirklich total, total toll ist. Es sind echt durch die Bank weg sind das Fragen, die mich ja nicht vom Hocker gehauen haben, aber die wirklich interessant sind und total spannende Aspekte aufgreifen und auch absolut jede Frage hat sozusagen, da ist keine Frage dabei, bei der man denkt, so, das lässt sich einfach erklären, sondern da haben alle Fragen, haben da irgendwie einen Hintergrund, wo man sagt, ja, das kann passen. Also ich betone das auch nochmal, ich bin da nicht derjenige, der wirklich alles kennt, sondern das ist nur so meine Vermutung, was ich so aus der letzten Saison mitgenommen habe, was ich vielleicht auch mal beim Training sehe und wie ich die Neuzugänge einschätze. Aber ich bin natürlich auch nicht so tief drin, dass ich da jetzt hier die Wahrheit sozusagen erzählen kann. Genau, um zu der Frage zu kommen, welche Änderungen, Anpassungen, Informationen und unter Ausrichtung erwartet werden und das in Bezug, das ist nämlich der spannende Punkt, was lässt sich an den Kaderänderungen ablesen? Grundsätzlich glaube ich, dass der FC St. Pauli von seiner Raute schon abweichen wird. Das hängt aber hauptsächlich damit zusammen, oder was heißt aber, das dürfte hauptsächlich damit zusammenhängen, dass Daniel Kofi Djiré den Verein wechseln wird. Und ein Spieler wie Kofi Djiré, also so eine krasse, klare 10, klassische 10 ja fast schon, die gibt's einfach nicht im Kader. Und da muss man auch nicht drumrum reden oder so. Also Lukas Daschner, von dem halte ich total viel und ich glaube, dass der eine ganz, ganz tolle und oder wichtige Rolle bei St. Pauli spielen kann und richtig einen Durchbruch schaffen kann nächste Saison, aber er wird es halt in einer ganz anderen oder nicht einer ganz anderen, aber in einer anderen Rolle tun als Daniel Kofi Djiré. Selbst wenn er sozusagen auf der Zehner-Position eingesetzt wird, wird er diese Rolle ganz anders interpretieren und dadurch wird sich auch das ganze Konstrukt, was der FC St. Pauli spielt, eben von dieser Raute so ein bisschen verändern. Ich finde, beim letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der letzten Saison, da hat man das schon ein bisschen gesehen. Da haben ja vorne Matanovic, Ditgen und Daschner gespielt. Nee, Matanovic war es nicht, der war gesperrt. Amenido, Ditgen und Daschner. Und also weder Djiré noch Burgstaller. Und da hat man gesehen, dass diese Dreierreihe da vorne, die haben gar nicht mehr in so klassisch ein Zehner, zwei Stürmer gespielt, sondern die haben im Grunde alle drei irgendwie alle Positionen bekleidet. Also die haben total stark rotiert und das würde ich dann sozusagen fast als 4-3-3 bezeichnen, aber ein anderes 4-3-3 als das viele andere spielen, weil viele Teams spielen ja auch ein 4-3-3, wo sie so einen klassischen Zielspieler, Strafraumstürmer haben. Das war in dem Spiel nicht gegeben. Das könnte dadurch gegeben sein, wenn jetzt Johannes Eggestein zum Beispiel, der eher so dieses Attribut Zielspieler innehält, Igor Matanovic auch noch ein bisschen mehr Zielspieler ist als Amenido, Daschner oder Ditgen. Dadurch könnte sich das so ein bisschen ändern. Was aber bei diesem 4-3-3 mit so einem klaren Zielspieler, was da fehlt dem FC St. Pauli, das greift vielleicht auf eine weitere Frage vor, die auch gekommen ist. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man mit offensiven Flügeln da richtig spielen kann. Also ich sehe, was ich eher sehe, ist diese Rotation vorne in der Dreierreihe. Offensiv für offensive Flügel, da würde ich sagen, da passt Etienne Amenido passt da rein. Und sonst wird es schon schwierig. Also aus den jetzigen Offensivspielern, Lukas Daschner, da fehlt das Tempo, um offensiven Flügel zu spielen mit so viel Tempo, wie du da eben brauchst. Bisschen ein Dark Horse, aber sowieso auch aufgrund seiner Verletzungshistorie ist Janis Wiekow. Wenn der fit ist, dann könnte der auf jeden Fall so einen offensiven Flügel spielen. Also ich sehe da tatsächlich eher so die Entwicklung, um es mal jetzt festzuhalten, von der Raute weg, die sehe ich auf jeden Fall. Die sehe ich eher so in Richtung 4-3-3, was der FC St. Pauli spielen könnte, mit wesentlich flexibleren, der wesentlich flexibleren Dreierreihe vorne und dahinter, und das zeigen eben auch die Neuzugänge, dahinter eben Spieler, die so gut auf die Achterposition passen. Carlo Bukalfa zum Beispiel passt sehr gut auf diese Achterposition, Marcel Hartl, klar, sowieso. Conor Metcalf ist ja auch tatsächlich eher ein Spieler, der so ja zwischen 6 und 8 pendelt so ein bisschen. Also er spielt ja auch auf einer Doppel-6 gespielt, hat auch ein bisschen auf der Achterposition gespielt, aber auf jeden Fall nicht weiter vorne. Das heißt, der passt auch eher auf so eine Achterposition. Jackson Irvine passt sowohl auch im Bereich 6 bis 8, weiter vorne sehe ich den auch nicht, auch wenn er ein tolles Einlaufverhalten hat, aber weiter vorne sehe ich den auch nicht. Das heißt, es wird sich tatsächlich dadurch, dass Daniel Kofi-Djeré weggeht von dieser 10er-Position, wird sozusagen mehr oder minder so eine Grenze gezogen zwischen den drei Mittelfeldspielern und den drei Offensiven. Und könnte ich mir tatsächlich auch so eine Rotation vorstellen, die da gespielt wird. Also da ist wieder das letzte Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ein gutes Beispiel, allerdings nicht, was wir bei St. Pauli gesehen haben, sondern was wir bei Fortuna Düsseldorf gesehen haben. Die spielen nämlich genauso ein 4-3-3 und die haben da mit Tanaka und Prip und dann war es Piotrowski, der da gespielt hat, haben die ganz stark rotiert da im Mittelfeldzentrum und die Position irgendwie immer ganz gut besetzt und das ganz gut hinbekommen. Und da kann man sich ein gutes Beispiel weil dieses 4-3-3 ist zum einen sehr flexibel, also kann auf verschiedene Gegner relativ gut reagieren, ist aber in seinen Abläufen ja ziemlich stabil und funktioniert gegen ziemlich viele. Fortuna Düsseldorf übrigens eins der Teams, die ich vorhin in der Aufzählung vergessen habe, die sowas taktische Flexibilität angeht, beziehungsweise die ja dieses 4-3-3 ja durchaus schon gerne spielen und auch gute offensive Außen haben. Ne? Khaled Naray, den sie da haben, auf den Außen, Schinter Appelkamp, das sind wirklich tolle Spieler, die aber, Daniel Thune lässt ja auch gern mal dann so vielleicht doch einen mehr im Zentrum orientiert spielen. Also es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, da die Formation so fix zu packen, aber solange du Khaled Naray auf dem Platz hast, hast du halt auf jeden Fall einen offensiven Außenspieler. Also das steht eigentlich fest. Und der ewige Ruven Hennings ist halt auch ein klarer Zielspieler, das bleibt er halt auch. Ne? Genau, aber um zum FC St. Pauli zurückzukommen, da erwarte ich auf jeden Fall, so viel kann man festhalten, auf jeden Fall erwarte ich taktische Anpassung.
Okay, fassen wir das mit diesem Satz nochmal kurz zusammen. Du hast auch ganz viele Fragen damit schon beantwortet, und die von Jakob, da ging es um diese Offensivausrichtung. Was man vielleicht noch reinnehmen kann, ist die Frage von Nagus, der halt sagt, dass er im Spielaufbau, gerade weil Paka viel über links gemacht hat, da irgendwann sehr ausrechenbar waren und vielleicht auch in der Rückrunde das mit reingespielt hat, dass wir da nicht mehr so erfolgreich werden oder nicht annähernd so erfolgreich waren wie in der Hinrunde, weil eben manche Gegner uns schon ausgeguckt hatten. Glaubst du, dass wir da wieder ein bisschen, dass wir auch da flexibler werden, was den Spielaufbau angeht? Ich glaube, die Frage, die er auch noch stellt, zur Dreier- bzw. Fünferkette, hast du jetzt beantwortet, dass du dir sicher bist, dass hinten auf jeden Fall die Viererkette bleibt.
Ja, also ob ich mir sicher bin, dass es die Viererkette bleibt, ich glaube schon, also es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt eine Formation mit einer Dreier- bzw. Fünferkette wird. Ich glaube, auf der rechten Abwehrseite oder auf der rechten Seite sind die Spieler vorhanden dafür. Manos Sayakas, der kann auf jeden Fall so ein Schienenspieler, so ein Flügelverteidiger kann der spielen. Der hat auch das Tempo dafür. Das ist ja tatsächlich so das Einzige, wo ich sagen würde, oh, Lead Pacarada, um Flügelverteidiger zu spielen, fehlt ihm vielleicht ein bisschen das Tempo. Janis Wiekow hast du auf der rechten Seite, der kann auf jeden Fall auch den Flügelverteidiger spielen. Da sehe ich eher so ein bisschen das Problem auf der linken Seite. Und das ist ja auch die Frage in die Richtung, die Frage geht. Ja, das Spiel des FC St. Pauli, das war eines der Kernprobleme, war ausrechenbar, weil es eben viel über die linke Seite ging, über Lead Paccarada, was ich gar nicht negativ meine für Lead Paccarada, weil der einfach das wahnsinnig gut gemacht hat, taktisch sehr strikt in seinen Konzepten das super umsetzt und ja, der, von dem ich einfach sehr hoffe, dass er beim FC St. Pauli bleibt, kann, also noch mehr als die anderen Spieler, weil er einfach dem Team wahnsinnig gut tut, defensive Qualitäten hat, die man bei all seiner offensiven Power total vergisst, was für ein guter defensiver Verteidiger das eigentlich ist. Also ja, das Spiel des FC St. Pauli war linkslastig, das lag aber nicht daran, dass Paccarada so, auch daran, dass Paccarada sehr gut war, aber eben auch daran, dass von der rechten Seite wenig gekommen ist. Sebastian Ultimer viel verletzt, Janis Wiekow fast die ganze Saison ausgefallen. Dann hat man Luca Zander gehabt und man hat gemerkt, im Grunde dadurch, dass Paccarada so stark geworden ist, wurde mir zumindest mal wieder gezeigt, wie wichtig ein guter Außenverteidiger für so ein Spiel eigentlich sein kann. Das war in den Jahren vorher, habe ich immer gedacht, oh, Zander macht seine Sache schon richtig gut. Dann habe ich aber sozusagen so eine Art Spiegel vorgehalten bekommen und gesehen, okay, richtig gut ist das, was auf der anderen Seite bei Lead Paccarada passiert. Und somit kristallisierte sich immer weiter heraus, okay, die rechte Abwehrseite, die ist irgendwie nicht stabil genug. Ich glaube, Luca Zander könnte tatsächlich so stabil werden, auch wenn er technisch wahrscheinlich nie so beschlagen wird, sein wird wie Lead Paccarada. Aber Luca Zander hat eben auch immer viele, ja, ich würde es mal sagen, gar nicht abwerten, aber viele Wehwehchen. Der hat das Montagstraining hat er im Grunde nie mitgemacht, weil er immer irgendwie angeschlagen aus den Spielen hinausgegangen ist und dann unter der Woche immer reduziert trainiert hat und dann erst zum Abschlusstraining fit war. Also der hangelt sich auch, hat sich auch wirklich durch so die Saison durchgehangelt, musste er auch, zwischendurch war er aber auch verletzt. Also da die Stabilität, die auf der rechten Abwehrseite nicht reingekommen ist, die ist auch dadurch reingekommen, dass die drei nominellen Außenverteidiger große Probleme hatten. Körperliche Probleme. Dann hat Adam Jugala hat das ja übernommen, hat das auch gut gemacht mit viel Herz und Leidenschaft, aber er ist halt auch einfach ein Innenverteidiger. Der hat das gut gemacht, es war alles okay dafür, dass er ein Innenverteidiger ist, hat das richtig, richtig klasse gemacht. Aber von einem Spieler, einem Außenverteidiger, wenn man sieht, wie Paccarada das gemacht hat mit dem Spielaufbau, dann muss man da schon ein bisschen mehr erwarten. Und das leitet im Grunde über zu Manu Sayakas, der defensiv, ja, körperlich mit Sicherheit ein bisschen anders zum Werke geht als Paccarada, wahnsinnig aggressiv ist, aber im fairen Bereich, also nicht unfair, und offensiv aber ein ganz, ganz, ganz neues Element für den FC St. Pauli bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob der FC St. Pauli, ich habe schon zurück überlegt, als ich jetzt auch das letzte Mal beim Training war, ich war letzte Woche ja das erste Mal beim Training und da haben die auch so ein paar Flankenübungen gemacht und so, und ich weiß gar nicht, ob der FC St. Pauli mal einen Rechtsverteidiger hatte, der so unfassbar gut flanken konnte wie Manos Sayakas. Und dadurch wird sich das Spiel des FC St. Pauli verändern. Wenn Manu Sayakas auf dem Platz steht, wird sich das gesamte Spiel des FC St. Pauli verändern, wird sozusagen mehr ins Gleichgewicht gebracht werden, weil du eben auch diese Option hast. Denn es ist total richtig, dadurch, dass das so linkslastig war beim FC St. Pauli, wurdest du natürlich auch ausrechenbar. Teams konnten sich darauf einstellen. Teilweise Düsseldorf im Hinspiel, die haben nur Lead Paccarada in Manndeckung genommen. Einen Außenverteidiger in Manndeckung genommen. Also sowas sieht man normalerweise gar nicht auf dem Spielfeld. Aber sie konnten es tun, weil sie genau wussten, von der rechten Seite kommt wenig. Das können die ignorieren oder können die ein bisschen links liegen lassen. Sie müssen sich nur auf die linke Seite des FC St. Pauli konzentrieren. Das hat funktioniert bei der Fortuna und das wird es nächste Saison definitiv nicht mehr, wenn man Sayakas da auf der Seite hat, der eben diese offensive Power hat. Ein gutes Beispiel, ich führe das schon wieder total lange aus, weil es so eine tolle Frage ist und so spannend ist, darüber nachzudenken.
Ich habe aber noch ein paar.
Ein gutes Beispiel, das ist das Letzte, was ich zu dieser Frage sage. Ein gutes Beispiel ist der VfL Bochum vor 2 Jahren, als die aufgestiegen sind in die erste Liga. Da hatten sie nämlich Christian Gamboa und Danilo Schoarisch haben die da auf den Außenverteidigerpositionen gehabt. 2 super Außenverteidiger und diese beiden, also ein von beiden, kriegst du nur schwer in den Griff. Also das ist ungefähr das Level von Paccarada, würde ich sagen. Ne? Also Paccarada hat eine überragende Saison gespielt, ist schwer in den Griff bekommen schwer in den Griff bekommen worden von den gegnerischen Teams. Aber wenn du auf der anderen Seite dann auch noch so jemanden hast, der eben im Spielaufbau und vor allem in der Offensive so viel Druck erzeugen kann, dann ist das für gegnerische Teams unfassbar schwer, das dauerhaft zu verteidigen. Deswegen ist es ist es sozusagen die elementarste Verpflichtung, die passiert ist beim FC St. Pauli, ist diese Rechtsverteidigerposition.
Okay, danke für diese Ausführungen zu dieser Frage auf jeden Fall. Ich schmeiß mal kurz, weil es ja auch darum geht, dass dann, was man sich vielleicht an taktischen Umstellungen vorstellt, auch auf dem Platz umzusetzen. Da ist die Frage von Vorstadtchef vielleicht gerade mal kurz zum Einwerfen ganz gut. Glaubst du denn, dass der Kader bereit ist für taktische Flexibilität? So fasse ich seine Frage mal zusammen. Also er spricht davon eher einfacheren Spielergemütern, das, was er aber gar nicht despektierlich meint, sondern dass ja komplexe Taktiken jetzt nicht für jeden oder Verhaltensweisen nicht für jeden was sind. Glaubst du, der Kader ist dafür bereit?
Das ist auch eine super spannende Frage, weil sie eben gut ansetzt an das, was Timo Schulz am Anfang der letzten Saison gesagt hat.
Ja.
Da hat er nämlich gesagt, das ist
die Mannschaft kann nichts anderes.
Ja, nein, also das ist das, wenn man es negativ auslegt. Aber er hat gesagt, es tut seinem Team wahnsinnig gut, wenn sie wissen, dass sie hauptsächlich oder nur in der Raute spielen, weil sie da die Abläufe dann verinnerlichen und so. Und deswegen, er selber sagte, ich als Trainer habe natürlich lieber ein Team, was taktisch flexibler ist. Aber er hat auch gesagt, er merkt, dass es dem Team sehr gut tut, wenn sie die Gewissheit dieses einen Systems haben. Das heißt, das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Entweder ist das eine Frage, eine mentale Sache, gar nicht eine Sache von, was können die Spieler aufnehmen, sondern eine mentale Sache, dass du dich in Drucksituationen zurückbesinnst auf das, was du immer trainierst, also immer auf diese Prinzipien der Raute sozusagen. Ja, aber natürlich, also das ist ja eine Frage, die auch durchaus weitergreift als über die Taktik des FC St. Pauli hinaus, aber ich finde, das kann man da ganz gut ansetzen. Natürlich ist es schwierig für Trainer, da sozusagen alle immer mitzunehmen. Und es ist, ich habe letztens mal wieder reingeschaut in ein schönes Buch, das ist Matchplan, die neue Fußballmatrix von Christoph Biermann, der so verschiedene Daten aufgenommen hat. Das ist jetzt allerdings schon ein paar Jahre her, das heißt, es ist schon ein bisschen überholt. Aber da ist eine schöne Sache drin, ich weiß gar nicht von wem, aber es steht auf jeden Fall in dem Buch drin. Da wurde nämlich beschrieben, dass die Topspieler in der Bundesliga, aber auch in den anderen Top-Ligen, die sind eben auch deswegen Topspieler, weil sie sich taktisch so klug verhalten. Also die sind, haben auch einfach, verfügen alle über eine hohe Spielintelligenz. Die technische Grundausbildung, dass die physischen Komponenten und so, die sind teilweise zwischen Spielern in der ersten und dritten Liga identisch. Was dann aber den Unterschied macht, ist dieses taktische Verhalten, diese Spielintelligenz, die die Spieler haben, dass sie eben Konzepte besonders gut umsetzen können, dass sie Räume gut erkennen können, dass sie gut antizipieren können, dass sie ein gutes Stellungsspiel haben und. Und das ist eben der Unterschied zwischen im Zweifel einem Drittliga- und einem Erstligaspieler oder warum ein Erstligaspieler eben auf Top-Niveau performen kann, obwohl er technisch und auch körperlich eventuell auf dem Level eines Drittligaspielers ist. Also da gibt man sich nicht so viel, aber es ist halt tatsächlich so, das hatte da, ich weiß nicht, wie der Experte hieß, aber der hat das eben gesagt, dass es so ist, dass die Topspieler in der Welt sind eben vor allem auch deshalb Topspieler und das ist der Hauptunterschied zu den anderen ebenfalls gut ausgebildeten Spielern, dass sie so eine hohe Spielintelligenz haben. Und entsprechend ist es natürlich wünschenswert für ein Team, dass die 25 Spieler haben, die auf dem gleichen Level sind, also auch das gleiche Aufnahmelevel haben, aber es gibt eben auch Aufgabenbereiche auf dem Spielfeld, die, ich sag mal, ein bisschen simpler sind und Aufgabenbereiche, die ein bisschen schwieriger sind. Wenn du dich richtig verhalten musst auf der 6, ich glaube, da ist ein gutes Beispiel, ist der Unterschied zwischen Afis Aremu und Eric Smith. Wenn Eric Smith fit ist, dann verhält er sich einfach im Raum unfassbar klug, läuft viele Räume zu, bevor da überhaupt ein Pass hingespielt werden kann. Das heißt, du siehst, das ist ein bisschen das Problem bei Eric Smith, das fällt ihm auch irgendwann auf die Füße, wenn ich ihn mal statistisch ausarbeite. Du siehst es nicht in den Statistiken, siehst du nicht wirklich, wie gut er ist, weil viele Sachen, die er richtig gut macht, was seine größten Stärken sind, nämlich diese Räume schließen, Löcher zulaufen, damit da gar nicht erst reingespielt wird, das sind ja keine Ballaktionen, die man messen kann, sondern das sind ja so Aktionen, die er sozusagen macht, ohne dass sie wirklich messbar sind, zumindest nicht mit dem, was ich arbeite. Und da muss man sagen, das ist eben ein großer Unterschied zwischen Eric Smith und Afis Aremu, dass Afis Aremu gerade was defensives Umschaltspiel und so angeht, da hat er noch enormen Bedarf. Also da muss er noch aufholen, da ist die taktische Verhaltensweise ist noch nicht optimal. Und das ist so ein gutes Beispiel, also der Unterschied zwischen Erik Smith und Afis Aremu, gerade taktischer Natur. Und da muss man sagen, Afis Aremu körperlich eventuell sogar auf einem anderen Level als Erik Smith, aber Erik Smith einfach spielintelligenter.
Ein Hybrid wäre die optimale Sechserposition dann wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Lass uns mal in Anbetracht der Zeit, ich habe noch ein paar Fragen jetzt mal zusammen versucht zusammenzufassen, die so ein bisschen auch in Richtung Ausblick gehen. Also Paulinho fragt sich, ob uns jetzt kopfballstarke Spieler fehlen, nachdem Bogi und Mackinock weg sind. Die Frage nach einem Ersatz von für Kofi, wen du dir da wünschst, wird von Gio MRC, ich hoffe, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber ist, glaube ich, egal, du weißt, was du gemeint bist. Also ich glaube, so ein bisschen die Frage, fehlen noch taktische Qualitäten, fehlen uns kopfballstarke Spieler und wer kann Kofi ersetzen? Wären so die drei Aspekte, die ich da zusammenfassen würde.
Also einmal kurz dazu, wer kann Kofi ersetzen? Das ist ja dann sozusagen einmal wünscht dir was spielen, wenn man in die zweite Liga guckt, dann ist natürlich, da zitiere ich wieder Timo Schulz, wir können Kofi Djiré können wir nicht ersetzen, auch nicht realistisch. Das ist der Grund, warum ich auch davon ausgehe, dass sich in der Formation ein bisschen was ändern wird, weil sich diese Zehnerposition, so wie Kofi sie gespielt hat, die wird es einfach nicht mehr geben, weil es keinen Spieler gibt, der sie so spielen kann wie Kofi Djiré. Das geht einfach nicht und da gibt es natürlich Spieler, wenn wir Wünsch dir was spielen, in die zweite Liga gucken, da hast du natürlich Wünsch dir was, muss man ein bisschen dehnen. Sonny Kittel ist ein ähnlicher Spieler wie Kofi Djiré. Niklas Schmidt, der letztes Jahr in der zweiten Liga für Werder gespielt hat, auch ein ähnlicher Spieler, auch sehr gut. Kommen aber beide aus meiner Sicht nicht an die Leistung von Djiré ran. Mats Mölledali, klar, sowieso super Fußballer, super Mensch, allerdings mit weit weniger Torgefahr als Kofi Djiré. Sonst gibt es noch so ein paar Spieler, die ich auch spannend finde. Letzte Saison hat Philipp Clement ja in der Rückrunde bei Paderborn gespielt, der auch, allerdings auch eher aus einer Achterposition heraus, sehr kreativ sein kann, über eine super Technik, super Raumverständnis verfügt. Aber wie gesagt, es kommt nichts an Kofi Djiré ran und da müsste man dann sozusagen schon höher greifen, also man müsste in den Regalen höher greifen. Kevin Stöger, der ist jetzt, glaube ich, von Mainz nach Bochum gewechselt zurück. Das wäre zum Beispiel so ein Spieler gewesen, bei dem ich gesagt hätte, der hat das Level auf jeden Fall von Kofi Djiré, könnte er erreichen. Ich schätze Kofi fast schon ein bisschen stärker ein inzwischen. Der ist aber, wie gesagt, innerhalb der ersten Liga gewechselt. Aber das wäre so, das ist das, was dann so halbwegs realistisch wäre. Allerdings wäre es auch nicht so wirklich realistisch gewesen, weil es halt ein Erstligaspieler ist, der Angebote aus der ersten Liga kriegt. Also es ist einfach so, dass dieser Spieler, auch so ein Spielertyp, der auch die Qualität hat, das muss einfach entwickelt werden beim FC St. Pauli. Das kann man nicht kaufen. Den findest du zwar in Regalen, aber die Regale ist einfach eine Preiskategorie, die der FC St. Pauli nicht hat. Wenn man auch hört, was für Ablösesummen da im Raum sind für Kofi Djiré, dann kann man ja überlegen, inwiefern der FC St. Pauli sowas selber investieren könnte. Und da kann man ja auch davon ausgehen, dass Kofi Djiré sein Gehalt irgendwie verfünf- oder versechsfachen wird. Das ist einfach nicht erschwinglich. Sowas muss beim FC St. Pauli selber entwickelt werden. Und also es gibt ähnliche Spielertypen wie Kofi Djiré in der zweiten Liga. Letzte Saison gab es die, aber keiner kommt da auf dieses Level heran. Also keiner kann da mithalten. Das heißt, ich sehe da auch keinen, der diese Position einnehmen kann. Was die Kopfballstärke angeht, ja, ich mit Simon ganz klar, Kopfballspieler, wichtiges taktisches Element auch gewesen, da komme ich gleich zu. Vorher möchte ich einmal abgrenzen, Guido Burgstaller ist aus meiner Sicht kein kopfballstarker Spieler gewesen. Vielleicht ein kopfballintelligenter Spieler, der den zu richtigen Zeitpunkt immer einsetzen konnte, aber ist auf jeden Fall keiner gewesen, den du hoch anspielen konntest oder so. Ne? Also mit Simon Mackinock hatte man ja wirklich so ein taktisches Element, das habe ich da auch in einer Frage gelesen.
Mit Anchorplay, ne?
Genau, dieses Exit-Szenario, also dass der FC St. Pauli, wenn der Druck des Gegners so hoch wird, dass sie einfach einen langen Ball auf Simon Mackinock schlagen konnten. Das haben sie zwischendurch, wenn es nach Timo Schulz geht, haben sie es zwischendurch sogar zu wenig gemacht in schwierigen Spielen. Da hätten sie es durchaus noch häufiger machen können. Grundsätzlich ist dieses Exit-Szenario ist aber auch eins, was man vernünftig ausspielen muss. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, komm, mir egal, Druck ist so, ich spiele einfach lange auf Simon, sondern du musst halt auch vom Positionsspiel her rundherum, musst du das so ein bisschen feiner machen. Markus Kauczynski, als Alex Meyer beim FC St. Pauli war und Markus Kauczynski noch Trainer, da war das natürlich sozusagen die Idealkombination für so eine Exit-Strategie. Da war es noch nicht mal die Exit-Strategie, sondern die einzige Strategie, die der FC St. Pauli offensiv hatte. Da haben die einfach langer Ball auf Mackinock und dann haben sich eben rundherum, dann haben die so eine Art Raute gebildet auch, ne? Und dann war der Spieler, also Alex Meyer in dem Fall, das war sozusagen der offensivste und rundherum waren so abgesetzt in so einer Art Dreieck, waren drei Spieler, die sich ganz strikt da positioniert haben, eben für den zweiten Ball, der da kommt. Und dann ist ja bei diesen langen Bällen, ist es ja fast egal, ob der eigene Spieler oder der gegnerische Spieler den Ball bekommt und berührt, weil es meist wird das ja dadurch, dass es ein Luftzweikampf ist, wird das irgendwie eine Art unkontrollierter Ball. Und dann kannst du eben pressen auf den zweiten Ball. Oder du gewinnst den Ball direkt. Oder im besten Fall kriegt Simon Mackinock den Ball, kann ihn mit der Brust annehmen und weiterspielen. Aber dafür musst du eben diese Positionierung ganz strikt haben. Und die war teilweise beim FC St. Pauli dann auch nicht immer gegeben. Also da müsste man so eine Exit-Strategie, das müsste man schon ein bisschen verbessern. Jetzt momentan ist so eine Exit-Strategie überhaupt nicht denkbar, weil absolut richtig, es fehlt Kopfballstärke in der Offensive. Lukas Daschner kann wesentlich besser, ist wesentlich besser in der Luft, als er aussieht. Hat ja auch ein Kopfballtor gemacht, glaube ich, jetzt diese Saison oder letzte Saison da gegen Darmstadt. Nee, war kein Kopf. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr viel Kopfballstärker, als er aussieht. Aber kommt natürlich weit nicht an jemanden wie Simon Mackinock ran. Also braucht man gar nichts sagen. David Nemeth, der jetzt dazugekommen ist, der ist schon durchaus kopfballstark. Also den kann man sozusagen auch offensiv, aber auch defensiv wird er eine Rolle spielen. Aber offensiv fehlt jemand, der kopfballstark ist. Auf jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. Da war noch irgendeine dritte Frage, aber ich habe das jetzt vergessen, was das für eine dritte Frage war.
Also die Frage von Sandy, wie du die meinst, wir haben letzte Saison gern mit Pressing im 4-3 und Gegenpressing gegen den Ball gearbeitet. Wie siehst du Dashi dabei? Eher ausweichend auf den Flügel oder hochschieben wie Kofi? Das passt ja vielleicht ganz gut, weil du gerade über Daschner gesprochen hast.
Genau, das passt da ganz gut rein. Gab es ja noch die Frage nach, wie da im Pressing gespielt wurde. Und es ist richtig, der FC St. Pauli hat am Ende der Saison im 4-3-3 im Pressing gespielt. Man muss dazu allerdings sagen, dass sie nicht die ganze Saison im 4-3-3 im Pressing gespielt haben. Und dass da, und das ist auch wieder etwas, was Kofi Djere so gut gemacht hat. Kofi Djere hat sich einfach wahnsinnig gut entwickelt. Nicht nur offensiv, nicht nur mit seinem ersten Kontakt, der fantastisch ist, sondern vor allem, und das ist wirklich der Bereich, wo er sich am meisten entwickelt hat, im Pressing, im Defensivverhalten. Letzte Saison vorletzte Saison und auch am Anfang dieser Saison war Kofi Djere, und deswegen war die Raute so stark auch immer sichtbar, derjenige, der einfach immer nur den gegnerischen Sechser in Manndeckung genommen hat. Da habe ich mal von verlässlicher Quelle gehört, weil er es einfach noch nicht anders konnte. Also er konnte noch nichts anderes im defensiven Verhalten spielen. Inzwischen, und dann hat man eben dieses 4-3-3 gesehen, ist er eben auch sauber mit angelaufen, hat dann mit hochgeschoben zu den beiden Stürmern und hat dann so eine Dreierreihe gebildet im Pressing. Ist, was das Gegenpressing angeht, möchte ich fast sagen, ist einer der besten Spieler bei St. Pauli geworden, was das Gegenpressing angeht, was mit wahnsinnig viel Tempo, unglaublich kluge Zweikampfführung, gut die Räume abgelaufen, gutes defensives Umschaltverhalten. Also da hat er sich wirklich so krass entwickelt und das ist, weiß ich nicht, inwiefern Lukas Daschner das da in dem Bereich mitbringt. Was ich Lukas Daschner aber zutraue und was man ja auch schon gesehen hat im letzten Saisonspiel, als er da mit auf dem Platz stand, ist, dass sie dieses 4-3-3 weiterspielen, auch im Pressing. Und das ist ja 4-3-3, hatten wir ja ganz am Anfang auch schon gesagt, das ist ja eventuell auch so eine Formation, die sie sowieso spielen und dann kannst du das ja auch gleich im Pressing beibehalten.
Okay, wir haben noch zwei Fragen, eine, die du länger beantworten darfst und eine so ein bisschen als Rausschmeißerfrage, hatte ich gedacht. Wir erinnern uns zurück an den Last-Minute-Ausgleich von Sandhausen nach Ecke und der Rückbau würde gerne wissen, was machen wir da in Zukunft? Also was ist die moderne Waffe der Wahl, wenn die Angreifer am Elfmeterpunkt im Kreis tanzen? Formuliert er das. Alle auf die 10 oder was machen wir?
Ja, super Frage. Also grundsätzlich ist das Verhalten bei Ecken, das Defensivverhalten, also ich fasse jetzt nochmal ein bisschen weiter, Yannick. Die nächste Frage soll ich nur kurz beantworten.
Ne? Ja, bitte.
Das Verhalten bei Standards hat sich in den letzten Jahren ganz krass geändert. Früher waren Standards, ja, wir machen hier, haben sie sozusagen eine Positionierung abgesprochen, dann haben sie das Ding einfach reingepölt und mal geschaut. Inzwischen haben viele Teams begriffen, die Wichtigkeit von Standards begriffen. Und deswegen sieht man inzwischen tatsächlich, auch wenn das ein bisschen witzig klingt, dass Angreifer am Elfmeterpunkt im Kreis tanzen, hat man ja tatsächlich schon gesehen auf verschiedenen Videos. Und verdammt nochmal, es hat sogar funktioniert. Also da gibt's ja inzwischen ganz viele verschiedene Varianten. Der KSC ist eines der Teams, die ganz krasse Varianten auch spielen. Aber es gibt viele, viele Varianten, die sich auch viel am Basketball orientieren. Nämlich wo viele auch gerne Blocks gestellt werden. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert und was auch weit verbreitet ist, dass irgendwie ein Spieler beim KSC war es immer, wurde immer für Philipp Hofmann wurde ein Block gestellt, dass er sozusagen seinen direkten Gegenspieler los wird. Jetzt kommen wir wieder zu der Frage, direkter Gegenspieler, spielen nicht eigentlich alle mit Raumdeckung? Bis in Mitte der 90er wurden Ecken immer in kompletter Manndeckung verteidigt, also da hast du einfach, ne, wurde alles zugeordnet und dann hast du das halt so gespielt und wenn du dann zu direkten Zweikampf verloren hast, hast du Pech gehabt. Dann gab es in den 90ern gab es so eine krasse Wende, dass Ecken nur noch im Raum verteidigt wurden, dass alle Teams sozusagen sich gesagt haben, warum müssen wir den Mann decken, wenn wir für uns, egal wohin der Ball kommt, in jedem Raum jemanden haben, der da den Zweikampf führen kann. Da musst du ja gar nicht mehr Mann decken und dann läufst du auch nicht mehr Gefahr, dass irgendwer nicht aufpasst und seinen direkten Gegenspieler verliert, sondern oder Blocks stellt und so. Inzwischen, St. Pauli hat letzte Saison, haben die so eine Mischung gespielt, so eine Mixtur aus Mann und Raumdeckung. Ich weiß es nicht genau, wie viele, aber die hatten, glaube ich, 3 oder 4 Leute so am Fünfer positioniert und dann haben sie noch 2, 3 Spieler auf jeden Fall abgestellt auf die kopfballstärksten Gegenspieler sozusagen. Das haben sie immer schon so ein bisschen zugeordnet. Da hat Simon Mackinock natürlich eine ganz entscheidende Rolle gespielt, wenn er auf dem Platz war, klar. Aber ja, also das hat sich tatsächlich alles total krass geändert und es ist wirklich schwierig zu verteidigen. Inzwischen, das finde ich ganz interessant, ist es bei diesem Raumdeckungsverhalten, ist es häufig so, das sieht man ja auch ganz viel, dass die Defensive sich im Grunde verhält wie die Offensive. Das finde ich total spannend. Die laufen genauso ein wie die Offensive und versuchen dann nur in die andere Richtung zu köpfen, weil sie eben dieses Tempo und diese Dynamik auch mitnehmen wollen. Also es ist im Grunde ein identisches Verhalten, was sie haben. Aber da in dem Bereich Standards, wie man das vernünftig verteidigt, du brauchst auf jeden Fall natürlich einmal die physische Stärke. Das ist letztendlich immer entscheidend, egal wie gut du dich taktisch verhältst bei Ecken und wie gut du den Raum abdeckst. Wenn du den Raum abdeckst, aber ganz miserabler Kopfballspieler bist und da halt ein Philipp Hofmann ankommt, ja, dann ist egal, wie gut du da im Raum stehst. So, ne? Also das muss natürlich, diese physische Komponente, die muss vorhanden sein. Hatten wir schon, in der Offensive fehlt sie momentan. Ich glaube, in der Defensive ist sie schon vorhanden. Aber die moderne Waffe der Wahl, so wie es geschrieben wird, ist auf jeden Fall so eine Mischung zwischen Raum- und Manndeckung, wie sie momentan bei eigentlich allen Teams gespielt wird. Aber da tut sich sehr viel. Momentan aber eher auf der offensiven Seite. Also es werden sozusagen viele Offensivkonzepte entwickelt, Einlaufverhalten sozusagen, die ganz klar, stark wird sich da am American Football ja auch orientiert, wann man wie, welche Gassen man Leuten da zur Verfügung stellen kann, damit der und der da urplötzlich am Fünfer frei auftaucht. Und die Defensivkonzepte, die Antworten, die werden jetzt Stück für Stück folgen. Ne? Also das wird sich auch noch viel ändern. Also da tut sich gerade viel. Es ist eines der spannendsten Felder und es ist inzwischen auch so undurchdringlich geworden, dass ich mit meinem Plan vor 2 Jahren, dass ich mal so Standardanalyse, dass ich mir diese Konzepte mal genauer anschaue, da komme ich im Grunde gar nicht hinterher, weil jedes Wochenende sehe ich bei irgendeinem Zweitligaspiel, sehe ich irgendwas komplett Neues und denke, ach krass, was spielen die denn? Es ist sehr, sehr dynamisch. Standards oder Ecken allgemein sind sehr dynamische Situationen, die sich oder sehr dynamisch entwickeln.
Dann sind wir gespannt, was da noch für Ringelreihen im Strafraum getanzt wird oder was auch immer. Und vielleicht sollten wir auch Ecken in Zukunft einfach vermeiden, damit sowas gar nicht erst passiert.
Genau.
Tim, ich danke dir schon mal sehr für die ganzen Antworten auf die vielen Fragen und auch den allgemeinen Überblick über die Taktik in der zweiten Liga. Auch nochmal an euch vielen Dank, die alle Fragen geschickt haben. Ich hoffe, wir haben den Großteil beantworten können. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt aber mit einer kleinen Rausschmeißerfrage das Gespräch dann auch zu Ende führen. Mit Mike Lindmeiers Frage: Wann endlich wieder langer Hafer?
Ja, gute Frage. Also hoffentlich nie.
Das wäre auch meine Antwort gewesen, sagen, ja.
Es sei denn, es gibt wieder so eine vernünftige Exit-Strategie, aber ja. Ich finde die Antwort auf die Frage von Mike Lindmeier, die finde ich sehr gut, dass wenn Gretchen wieder mehr bejubelt werden als Kabinettstückchen, dann ist es wieder mein St. Pauli, hat irgendwer dazu ja geschrieben. Das habe ich sehr abgefeiert.
Gretchen feilen können wir gerne, aber ein bisschen schönen Fußball darf es auch gern sein. Gut, nochmal danke, Tim, und ja, euch danke fürs Zuhören. Das war der letzte Teil der Saisonvorschau. Bin gespannt, wer sich alles reingezogen hat, vielleicht sogar bis zum Beginn der Saison. Ja, danke, Tim, und bis dahin.
Mach's gut, vielen Dank.
Damit endet unsere diesjährige Vorschau auf die zweite Bundesliga der Männer in der Saison 2022-2023. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ein großes Dankeschön auch an alle GesprächspartnerInnen. Ohne euch wäre dieses Format nicht möglich. Über Anmerkungen, Lob und Kritik zu diesem Projekt freuen wir uns sehr. Wir wünschen euch eine tolle Saison. In diesem Sinne, Forza St. Pauli!